NDR Info. Echo des Tages.
Mit Christina Nagel. Und dies sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Nach der Bergwerkstragödie in der Türkei. Die Kritik an der Politik von Premierminister Erdogan und seiner Partei wird immer lauter. Wir berichten und kommentieren. Wir blicken außerdem auf das Treffen der Kontaktgruppe der Freunde Syriens, die in London über Auswege aus dem Bürgerkrieg beraten. Mit dabei auch Bundesaußenminister Steinmeier. Und Deutschland bleibt die Wirtschaftslokomotive im Euroraum. Im ersten Quartal legte die deutsche Wirtschaft kräftig zu, während der Aufschwung in den anderen Euro-Ländern langsamer läuft als erwartet. Zunächst aber in die Türkei. Noch immer ist unklar, wie viele Menschen sich noch im Bergwerk von Soma befinden. Die Rettungskräfte sind weiter im Dauereinsatz. Über 280 Tote haben sie bereits geborgen. Die ersten Opfer der Tragödie wurden heute beigesetzt. Thomas Baumann berichtet.
Tag der Tränen heute in Soma. Die halbe Stadt ist auf dem Friedhof. Dutzende Bergmänner werden dort heute beigesetzt. Ein Rentner beklagt sich über den Betreiber der Kohlegrube.
Mal çıksın diyerek, denn
die machen immer nur Druck auf die Bergmänner, damit die mehr Kohle fördern. Das ist das Einzige, für die das zählt. Um die Toten kümmern die sich nicht. Die Wut zielt nicht nur auf den Betreiber der Kohlegrube, sondern ebenso auf die Regierung. Ministerpräsident Erdogan hatte gestern in Soma die Angehörigen der Opfer vor den Kopf gestoßen mit der Bemerkung, solche Unfälle passierten nun einmal, so sei das halt im Bergbau. Völlig andere Töne schlug Staatspräsident Abdullah Gül an, als er heute Nachmittag die Trauernden in Soma besuchte. Dieses Leid hätte nicht passieren dürfen. In entwickelten Ländern ist das Risiko solcher Unfälle auf ein Minimum reduziert worden. Wir müssen unsere Regeln überarbeiten. Natürlich werden wir alles unternehmen, damit wir ein solches Leid nicht noch einmal erleben müssen. Präsident Gül sagt also zu, der Staat werde die Sicherheitsvorschriften überprüfen und verbessern. Allerdings hat Gül keine Macht in der Türkei. Die liegt bei Ministerpräsident Erdogan und der hat bislang alle Kritik zurückgewiesen. Ansprache und Gedenkminute für die Toten in Soma, in einer Kohlegrube in Zonguldak am Schwarzen Meer. Überall haben heute Bergarbeiter in der Türkei die Arbeit für kurze Zeit niedergelegt, meist mit Zustimmung der jeweiligen Grubenleitung. Mancherorts gab es aber auch Streiks gegen die mangelhaften Sicherheitsvorschriften in türkischen Bergwerken. Zur größten Demonstration versammelten sich 20.000 Gewerkschaftsmitglieder in Izmir. Doch ehe die Kundgebung beginnen konnte, rückte die Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas an und löste den Protest gewaltsam auf. Der Chef der Gewerkschaft DİSK, Kanibeko, musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch in anderen Städten schritt die Polizei gegen Demonstranten ein. Die Regierung will offenbar jeden Protest im Keim ersticken. Währenddessen sind die Bergungsmannschaften in Soma weiterhin pausenlos im Einsatz, denn noch immer werden etwa 100 Bergleute vermisst. Es ist schwer, sagt ein Helfer aus dem Bergungsteam, die Hoffnung, Überlebende zu finden, schwindet. Den Rettern bietet sich unter Tage ein grausames Bild. So berichtet die Nachrichtenagentur Doan heute, in einem nur 5 Quadratmeter engen Schutzraum hätte ein Bergungsteam die Leichen von 14 Bergmännern entdeckt. Die Männer hätten sich an den wenigen Sauerstoffmasken abgewechselt, bis die Atemluft verbraucht war, dann seien sie erstickt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Doan war diese 5 Quadratmeter kleine Zelle der einzige Schutzraum in dieser Kohlegrube in Soma, in der insgesamt 6.500 Bergmänner beschäftigt waren.
Das Grubenunglück von Soma ist längst mehr als eine menschliche Tragödie. Es ist zu einem Politikum geworden. Die türkischen Gewerkschaften sprechen von Massenmord. Die Regierung nehme mit ihrer Privatisierungspolitik Opfer billigend in Kauf. Dass der türkische Premierminister wenig Mitgefühl und kaum Einsicht zeigt, macht nicht nur die Betroffenen wütend. Reinhard Baumgarten kommentiert.
Recep Tayyip Erdogan zu Tränen gerührt. Er spricht mit Schmerz in der Stimme zu den Medien. Das war im Sommer 2013. Damals hatte ein Militärputsch den Muslimbruder Mohammed Mursi aus dem Amt des ägyptischen Präsidenten gefegt. Recep Tayyip Erdogan, nüchtern, gefasst, lapidar. Solche Unglücke geschehen eben, sagte er gestern nach der Katastrophe von Soma vor der Presse. Tränen für Mursi, keine Tränen für die toten türkischen Kumpel. Keine Empathie, kein Mitgefühl für die Opfer der schlimmsten Bergwerkskatastrophe in der Geschichte der Türkei. Mitverantwortung der Regierung? Erdogan will derlei Ideen gleich im Keim ersticken. Glaubt bloß den Verleumdungen der Opposition nicht, warnt er die Medien. Demonstranten in Ankara und Istanbul werden mit Tränengas und Wasserwerfern in Schach gehalten. Recep Tayyip Erdogan, ein Mann mit Tunnelblick. Freund oder Feind, schwarz oder weiß, das ist die Kategorie, nach der der 60-Jährige inzwischen fast alles einordnet. Die Sichtverengung des türkischen Regierungschefs nimmt bedenkliche Züge an, weil sie zu einer gefährlichen Polarisierung der türkischen Gesellschaft führt und die Demokratie auszuhöhlen droht. Hat die staatliche Aufsicht in Soma versagt? War die Zeche gefährlich? Ja, sagt die Opposition, sie sagt es schon lange und deshalb wollte sie dazu eine parlamentarische Kommission einsetzen. Die herrschende AKP aber hat das mit ihrer Mehrheit verhindert. Warum nur? Weil es zwischen der Regierungspartei und der Bergbaugesellschaft in Soma enge Verbindungen gibt? Solche Unglücke geschehen eben, meint Regierungschef Erdogan. Sie geschehen auch in entwickelten Ländern. Dann nennt er Beispiele aus England, den USA und aus Frankreich. Sie stammen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Was sagt uns das über Herrn Erdogan? Dass sein Verständnis von Demokratie und politischer Verantwortung eher dem 19. als dem 21. Jahrhundert zuzuordnen ist? Die Katastrophe von Soma hat eine politische Dimension, das lässt sich nicht leugnen. Ob jemand dafür auch politische Verantwortung übernehmen wird, ist eher unwahrscheinlich. Recep Tayyip Erdogan jedenfalls ist nicht der Mann, der politische Fehler eingesteht. Wer ihn kritisiert, der bekommt seinen Zorn, nicht sein Verständnis zu spüren. Angehörige der toten Kumpel von Soma mussten das gestern schmerzhaft erfahren.
Sie hörten einen Kommentar von Reinhard Baumgarten im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Ukraine-Krise beherrscht seit Wochen nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch die europäische Diplomatie. Der Bürgerkrieg in Syrien ist dabei in den Hintergrund gerückt. Ungeachtet der Tatsache, dass das Blutvergießen dort weitergeht. Allein heute sollen bei einem Bombenanschlag mindestens 29 Menschen, unter ihnen Frauen und Kinder, getötet worden sein. In London kamen heute die Freunde Syriens zusammen, die Außenminister mehrerer westlicher und arabischer Staaten. Mit dabei auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der eines klar machte: Die Situation der Syrer habe sich dramatisch verschlechtert.
Viele Regionen sind inzwischen nicht nur von Kämpfen gekennzeichnet, sondern viele Menschen sind eingekesselt in Städten oder in Dörfern, umzingelt von Armeen einerseits des Assad-Regimes und andererseits unterschiedlicher islamistischer Gruppierungen. Es kommt keine Hilfe zu ihnen, weil keine Möglichkeit besteht für Nichtregierungsorganisationen wie etwa das Rote Kreuz, dort Hilfsmittel hinzubringen. Wir müssen dafür sorgen, dass humanitärer Zugang wenigstens in Zukunft wieder stärker gewährleistet wird.
Die Kontaktgruppe will nun einen neuen Aktionsplan ausarbeiten, um mehr humanitäre Hilfe in die umkämpften Gebiete Syriens zu bringen. Steinmeiers britischer Amtskollege William Hague machte nach dem Treffen zudem weitere konkrete Zusagen. So wird die syrische Opposition künftig den Status einer diplomatischen Mission in London haben. Außerdem überweist Großbritannien dem vom Westen unterstützten Assad-Gegnern weitere 36 Millionen Euro.
Wir werden eine UN-Resolution unterstützen, die das Regime in Damaskus zwingt, Hilfsgüter ins Land zu lassen, ob es das will oder nicht. Und wir haben uns darauf geeinigt, das Regime vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen.
To the International Criminal Court.
Militärisch werde sich der Westen allerdings weiterhin nicht in Syrien engagieren, so Hague. Gelöst werden könne der Konflikt nur politisch. Obwohl das Treffen in London offiziell als Konferenz der Freunde Syriens überschrieben war, ging es am Ende dann doch auch wieder um die Ukraine. Steinmeier berichtete unter anderem von seinem Besuch in Odessa Anfang der Woche, wo im Mai mindestens 48 Russland-Anhänger in einem brennenden Gewerkschaftshaus ums Leben gekommen waren. Inzwischen habe sich die Lage in Odessa wieder etwas entspannt, so Steinmeier. Die Hoffnungen ruhen nun auf dem nationalen Dialog, den die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in Gang gebracht hat, und auf der Präsidentschaftswahl am 25. Mai.
Dass an diesem Tag tatsächlich überall in der Ukraine gewählt werden kann, daran gibt es berechtigte Zweifel. Die Separatisten im Osten des Landes haben heute nicht nur ihren Ton gegenüber der Übergangsregierung in Kiew verschärft. Horst Kloiser über die aktuelle Lage.
Völlig unbeeindruckt von den Gesprächen am runden Tisch, an dem die Rebellen in der Ostukraine nicht teilnehmen, setzen sie die Destabilisierung fort. Wie der stellvertretende Wahlleiter der Ukraine, Andrei Magera, heute berichtete, drangen in 4 Orten der Regionen Luhansk und Donetsk schwer bewaffnete Separatisten in die Büros der örtlichen Wahlkommissionen ein. Sie hätten nicht nur Dokumente gestohlen.
Dann gingen sie in den Raum, wo der technische Leiter sitzt, und beschlagnahmten die Computer, die die Wahlkommission hat, mit denen sich nur die Fachleute auskennen. Ich möchte hinzufügen, dass die Informationen auf den beschlagnahmten Datenträgern normalerweise nur den zuständigen Personen zugänglich sind.
Am 25. Mai soll nach dem Willen der Regierung in Kiew in der ganzen Ukraine ein neuer Präsident gewählt werden. Das wollen die Aufständischen verhindern und zwangen die Beamten in den Behörden, ihre Arbeit einzustellen. Dennoch meinte heute der Chef der OSZE-Mission in der Ukraine, Ertugrul Apakan, dass die Wahlen frei und fair durchgeführt werden können. Seine Organisation setze dazu bis zu 1000 Wahlbeobachter ein. Der Wahlkampf geht zumindest für den derzeit aussichtsreichsten Kandidaten Pjotr Poroschenko weiter. Er käme nach den neuesten Umfragen mit 54% der Stimmen auch ohne Stichwahl ins Amt, während seine stärkste Konkurrentin Julia Timoschenko nur 9,6% der Stimmen erhielte. Ob es angesichts der angespannten Sicherheitslage in der Ukraine aber überhaupt zu einer einigermaßen verlässlichen Wahl kommt, ist unsicher. Die Zusammenstöße zwischen aufständischen und regulären Einheiten, die seit Mitte April einen sogenannten Antiterror-Einsatz durchführen, konzentrieren sich auf die Städte Slawiansk und Kramatorsk. In der Rada, dem ukrainischen Parlament in Kiew, verlangten die Kommunisten und Mikola Levchenko von der Partei der Regionen ein sofortiges Ende der Antiterror-Einsätze.
Wir verlangen die Einstellung der Antiterror-Operation und des Blutvergießens, weil das ein Krieg gegen das eigene Volk ist. Wir verlangen die Auflösung der Nationalgarde und des privaten Bataillons Dnepr. Während der Friedensverhandlungen darf keine Operation laufen.
Übergangspräsident Alexander Turchinow wies diese Forderungen zurück.
Die Antiterroroperation kann erst dann enden, wenn die Waffen niedergelegt und die Geiseln frei sind. Wir arbeiten sowohl an den Verfassungsänderungen wie auch an der Erweiterung der Kompetenzen der Selbstverwaltung zusammen, wie auch an anderen wichtigen Problemen.
Ähnlich hatte sich auch der Volksbürgermeister von Slowjansk, Ponomarjow, geäußert. Man werde verhandeln, wenn beide Seiten die Waffen niederlegten. Dann müssten alle Geiseln und auch Gefangenen freigelassen werden. Ponomarjow teilte der OSZE mit, er habe 40 in seiner Gewalt.
Russland kommt in der Ukraine-Krise eine entscheidende Rolle zu. Auch heute gab es wieder Mahnungen und Warnungen in Richtung Kreml, mäßigend einzuwirken auf die Separatisten im Osten der Ukraine. Sonst würden weitere Sanktionen drohen. Einer, der bereits auf einer Sanktionsliste steht, nämlich der der USA, war heute Gast auf der Europakonferenz des Deutsch-Russischen Forums in Berlin. Der Chef der russischen Staatsbahn, Wladimir Jakunin. Katrin Voring berichtet.
Ich bin Russe, stellt sich Wladimir Jakunin am Anfang seiner Rede vor. Ich bin Russe, da kann man nichts machen und ich bin stolz drauf. Aber Wladimir Jakunin ist nicht nur ein stolzer Russe, er ist auch ein enger Vertrauter von Präsident Putin, kennt ihn schon aus KGB-Zeiten und er ist der Chef der russischen Eisenbahn. Für das Staatsunternehmen hat Jakunin sich gerade eine große Finanzspritze aus London geholt. Und auch privat ist Jakunin eng mit Europa verbunden. Seine beiden Söhne wohnen dort. Auf der Sanktionsliste der Europäischen Union zu stehen, würde Jakunin treffen. Doch er steht nur auf der Liste der USA. Und die Sanktionen der Vereinigten Staaten hält der Russe für Propaganda.
Diese Sanktionen haben nichts mit wirklicher wirtschaftlicher Sanktion zu tun. Sie sind pure Propaganda, reine politische Maßnahmen.
Insgesamt lässt der Eisenbahnchef an US-Politikern kein gutes Haar. Viele US-Senatoren wüssten nicht mal, wo die Krim liegt. Und Europa müsse sich jetzt entscheiden.
Suchen wir nach Verständigung im Dialog oder wird nach der Pfeife der USA getanzt? Davon hängt zu einem großen Teil die Stabilität und das Wohlergehen des großen europäischen Raumes ab.
Neben Jakunin sitzt Matthias Platzek, der ehemalige Ministerpräsident von Brandenburg. Von gegenseitigen Angriffen hält der Leiter des Deutsch-Russischen Forums wenig.
Derzeit herrscht Misstrauen auf beiden Seiten und erzeugt inzwischen in Permanenz neue Sanktionen und Abwehrreaktionen. Und diese Kette steigender Eskalation führt fast zwingend zu immer weniger Kooperation, zu Abschottung und Isolation. Vor allem aber verhindert sie einen Ausstieg aus diesem Teufelskreis ohne schwerwiegenden Schaden für die Zukunft Europas.
Einig sind sich die beiden, als es um Frank-Walter Steinmeier geht. Sowohl der Russe Jakunin als auch Matthias Platzek loben die Bemühungen des Außenministers um Verständigung. Platzek fasst den Zweck der Diplomatie am Ende so zusammen.
Jedes gesprochene Wort ist besser als jeder Schuss und jeder noch weitere Tote.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Sozialverband VDK hatte unlängst für Schlagzeilen gesorgt, mit der Ankündigung, Verfassungsklage erheben zu wollen wegen des schlechten Zustands in der Altenpflege. Auch heute auf dem Verbandstag in Berlin sparte der VDK nicht mit Kritik an der Bundesregierung. Kanzlerin Merkel und Arbeitsministerin Nahles, beide anwesend, wurden aufgefordert, endlich mehr zu tun. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Der VDK ist der größte Sozialverband Deutschlands, egal ob um Rentner oder Kranke, der VDK kümmert sich. Präsidentin Ulrike Mascher brachte ihre zentrale Botschaft auch heute auf den Punkt.
Es ist leider nicht wegzudiskutieren, dass es eine soziale Spaltung gibt und alle wissenschaftlichen Untersuchungen belegen, dass diese soziale Spaltung nicht kleiner wird, sondern dass sie eher zunimmt.
Weg mit der Spaltung, konkrete Forderungen, eine zügige Pflegereform und ausreichend Rente. Besonders für arme und ältere Frauen, denn
wir wissen aus unseren Beratungen, gerade von vielen alten Frauen, die alles tun, noch mehr sparen, zur Tafel gehen, irgend noch einen Job annehmen, im Supermarkt abends die Regale einräumen, um nicht zur Fürsorge gehen zu müssen, weil sie sich schämen.
Gesagt und angekommen. Schon in einer Woche soll die teure Rentenreform abschließend im Bundestag beraten werden, einschließlich einer Mütterrente für Frauen, die ihre Kinder vor 1992 geboren haben. Kanzlerin Merkel, CDU.
Alle Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind heute sehr viel besser geregelt.
Weitere Bestandteile des Rentenpaketes, mehr Erwerbsminderungsrente, bessere Reha-Leistungen und die abschlagsfreie Rente mit 63. Um die gab es auch heute Streit. Genauer, wie lässt sich eine mögliche Frühverrentungswelle verhindern? Die Kanzlerin betont optimistisch.
Ich glaube, mit etwas Kreativität werden wir in der Koalition dazu auch eine Lösung finden.
Eine konkrete Lösung präsentierte sie heute aber nicht. Arbeitsministerin Nahles, SPD, hielt sich ebenfalls bedeckt.
Im Bundestag wird das Rentenpaket nächsten Freitag verabschiedet und der Mittwoch, wenn es noch Änderungen gibt, müssen die in die Ausschüsse rein. Also logischerweise ist jetzt nicht mehr viel Zeit da, um sich zu einigen, aber wir werden uns einigen. Na klar, habe ich eine Ahnung, verrate ich Ihnen aber nicht.
Da werden viele gespannt sein. Das Problem, im aktuellen Gesetzesentwurf werden auch kurze Zeiten der Arbeitslosigkeit auf die 45 Versicherungsjahre angerechnet. Möglich wäre es also, dass sich jemand bewusst schon mit 61 arbeitslos meldet, um früher abschlagsfrei in Rente zu gehen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios könnte eine Lösung so aussehen. Eine Kombination aus einer Sperrzeitlösung für Arbeitnehmer und einer Erstattungspflicht für Arbeitgeber.
Erstattungspflichtig für die Rentenbeiträge sind ja Arbeitgeber, die sozusagen willentlich die Arbeitslosigkeit kurz vor der Rente herbeigeführt haben.
Erklärt der rentenpolitische Sprecher der Grünen Kurt. Er hält den möglichen Kompromiss aber für viel zu kompliziert.
Natürlich würden dann diejenigen erfasst, die ganz offenkundig von sich aus kündigen. Die Zahl derer dürfte sich aber sehr gering halten.
Fazit, viele Fragen offen und Renten tauziehen bis zum Schluss. Zumindest die Richtung dürfte aber den Gewerkschaften und auch dem Sozialverband VDK gefallen.
Erstaunlich unbedarft hat die Bundesregierung in der Vergangenheit IT-Aufträge an private Unternehmen vergeben. Ein Beispiel hatten NDR und Süddeutsche Zeitung im November öffentlich gemacht. Die Rede war von millionenschweren Aufträgen an den US-Computerkonzern CSC. Der Konzern erhielt dadurch Zugriff auf sensible, sicherheitsrelevante Daten. Dass die Mutter der deutschen CSC in den USA eine wichtigste Dienstleisterrolle für den NSA spielte und auch andere Nachrichtendienste arbeitete, wusste die Bundesregierung nach eigenen Angaben nicht. Datenschützer und Oppositionspolitiker forderten Konsequenzen, offenbar mit Erfolg. Benedikt Strunz berichtet.
Das Bundesinnenministerium hat jetzt die Vergaberichtlinien für sensible IT-Aufträge verschärft. Ein Ministeriumssprecher bestätigte NDR, WDR und SZ, Ziel der neuen Regelung sei es, so wörtlich, den Abfluss von schützenswertem Wissen an ausländische Sicherheitsbehörden zu verhindern. Das Ministerium schreibt, ab sofort müssten IT-Unternehmen, die in sensiblen Projekten arbeiten, darlegen,
dass sie keiner vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtung zur Weitergabe von vertraulichen Informationen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen an Dritte unterliegen.
Datenschutzexperten waren schon lange davor, dass US-Unternehmen durch Gesetze wie den Patriot Act oder den Protect America Act entsprechenden Verpflichtungen unterliegen. Wie streng die Bundesregierung ihre neuen Regeln auslegt, ist bislang aber unklar. Auch im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur NSA-Späheraffäre soll das Thema deshalb eine Rolle spielen. Christian Fliesek, SPD-Obmann im Ausschuss, begrüßt die Initiative der Regierung.
Uns wird dieses Thema über unsere gesamte Arbeit hinweg beschäftigen. Ich gehe davon aus, dass wir auch Sachverständige in diesem Bereich hören werden, dass wir auch von einzelnen Firmen Zeugen laden werden. Und wir werden uns aufgrund dieser Beweisaufnahme dann auch noch mal ein Bild machen, wie es hier eigentlich tatsächlich in Europa und in Deutschland um die IT-Strukturen und die Sicherheit bestellt ist.
Der Vorstoß aus dem Bundesinnenministerium ist Teil einer breiteren Initiative gegen den möglichen Zugriff ausländischer Geheimdienste. Auch zahlreiche Bundesländer haben IT-Verträge mit CSC abgeschlossen. Nach Informationen von NDR, WDR und SZ planen derzeit auch Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt, Spionagedienstleister künftig von öffentlichen Aufträgen auszuschließen.
Immer häufiger stehen vor deutschen Autobahnbrücken Warnschilder. Autofahrer werden aufgefordert, versetzt zu fahren, Abstand zu halten. Manche Brücke ist für den Schwerverkehr gleich ganz gesperrt. Der Grund? Die Brücken sind in die Jahre gekommen. Das Verkehrsministerium will das Problem jetzt angehen. Julia Barth mit Einzelheiten.
39.000 Brücken gibt es auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen. Ein Großteil davon ist älter als 40 Jahre und 15% der Brückenflächen sind in einem besorgniserregenden Zustand.
Das heißt, ein hoher Sanierungsbedarf, der kann nicht weiter geschoben werden,
sagt der Verkehrsminister und gibt der Modernisierung der Brücken oberste Priorität. Denn, so sagt er, die Brücken sind ein Flaschenhals. Wenn sie beschädigt sind, dann läuft es auch auf der Straße davor und dahinter nicht. Gut 1 Milliarde Euro hat Alexander Dobrindt für sein Sonderprogramm Brückensanierung vorgesehen. 660 Millionen sind im Verkehrsetat bereits eingeplant. Weitere 400 Millionen Euro will der Minister aus dem 5-Milliarden-Paket nehmen, das die Bundesregierung zur Modernisierung der Infrastruktur im Koalitionsvertrag verabredet hat.
Eine Brücke hat eine Belastungsgrenze, die berechnet ist, ursprünglich mal auf 100 Jahre. Die schweren Verkehre, die da drüber gefahren sind, die eigentlich diese Belastungsgrenze nach 100 Jahren erreichen sollten, haben dies allerdings schon nach 30, 40, 50 Jahren erreicht, dadurch, dass die Verkehre deutlich schneller und mehr zugenommen haben, als dies prognostiziert war. Und deswegen muss genau dieser Flaschenhals, nämlich schlechter Zustand der Brücken, als allererstes mit angegangen werden.
Auch der Verkehrsminister weiß, 1 Milliarde Euro ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch zumindest will er den Anfang machen. Und sobald sich Spielräume im Bundeshaushalt ergeben, den Finanzminister zu weiteren Mitteln für die Infrastruktur überreden. Denn Dobrindt ist sich sicher,
wer Wohlstand dann sicher will, der muss als allererstes in die Infrastruktur finanzieren.
Die Große Koalition setzt erstmal andere Prioritäten und setzt diesen Wohlstand nach Meinung vieler Experten damit aufs Spiel. Denn nur mit einer gesunden Infrastruktur könne das Wirtschaftswachstum dauerhaft gesichert werden und Deutschland auch langfristig wettbewerbsfähig bleiben.
Die deutsche Wirtschaft brummt. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden heute vorgelegt hat. Deutschland bleibt damit auch weiter die Wachstumslokomotive im Euro-Währungsraum. In den anderen Euro-Ländern bleibt der Aufschwung hinter den Erwartungen zurück. Hendrik Burs berichtet.
Diesen Aufschwung kann man in vielen Gewerbegebieten sogar hören. Presslufthämmer und Betonmischer sind zwei lautstarke Kronzeugen für eine stärkere Bautätigkeit in Deutschland. Unternehmen weiten ihre Kapazitäten aus, weil die Geschäfte gut laufen. Das Statistische Bundesamt spricht von deutlich mehr Investitionen als im 4. Quartal 2013. Sowohl in Bauten, wenn ein Betrieb zum Beispiel seine Produktionshalle erweitert, als auch in Ausrüstungen, etwa eine neue Maschine. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, betont aber, dass die Unternehmen auch einiges aufzuholen hatten.
Wir haben eigentlich eine relativ niedrige Investitionsquote zuletzt gehabt, auch die Ausrüstungsinvestitionen auf dem Tiefstand. Insofern ist es von daher wichtig, ist auch ein positives Signal. Man darf aber jetzt nicht glauben, es explodiert sozusagen gesamtwirtschaftlich, weil wir hier auch einen Nachholbedarf sehen.
Das Wachstum zum Jahresauftakt kommt größtenteils aus stärkerer Nachfrage im eigenen Land. Deutsche Exportfirmen verkauften zuletzt nämlich nicht so gut, was aber insgesamt kaum ins Gewicht fiel, weil andererseits Privatleute bei ihren persönlichen Einkäufen spendabler waren und auch die öffentliche Verwaltung mehr Geld ausgab. Alles zusammengerechnet stieg die Wirtschaftsleistung im Vierteljahresvergleich um 0,8%. Damit steht Deutschland international gut da. Die Wirtschaft in Frankreich wuchs nämlich im Schnitt überhaupt nicht. In Italien und Holland schrumpfte sie sogar.
Wir exportieren auch minder Gas, wir verkaufen minder Gas. Und das hat einen enormen Impact auf die ökonomische Groei in Nederland.
Die Wirtschaftsreporterin Eva Wiesing führt im holländischen Fernsehen einen zentralen Grund dafür an. Der milde Winter hat der wichtigen niederländischen Erdgaswirtschaft einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Handelspartner, etwa in Deutschland, mussten weniger heizen. Und das trug zu einem enttäuschenden Minus in der niederländischen Wirtschaftsbilanz bei. -1,4%. Ein leichtes Wachstum vermeldet indessen Spanien. Die Eurozone wuchs im Schnitt um 0,2%.
Seit Ende vergangenen Monats buhlen Siemens und der US-Konzern General Electric um die Gunst des französischen Energie- und Transportkonzerns Alstom. Die französische Regierung hat immer wieder klargemacht, dass sie beim Übernahmepoker nicht nur dabei sein will, sondern auch aktiv mitmischen will. Dazu hat der Wirtschaftsminister nun ein neues Blatt ins Spiel gebracht. Brüssel ist alarmiert und warnt vor Protektionismus. Und auch die französische Opposition kritisiert das Vorgehen. Aus Paris berichtet Andreas Teska.
Die französische Regierung gibt nicht auf. Im Gegenteil. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion hat sie kurzerhand ihre Mitspracherechte bei Firmenübernahmen erweitert. Einem Ausverkauf der französischen Industrie werde sie nicht tatenlos zusehen, bekräftigt Stéphane Le Foll, einflussreicher Minister und zugleich Regierungssprecher. Wenn es um strategische Interessen geht, um den Sitz von Entscheidungszentren und um Arbeitsplätze, dann hat der Staat ein Wörtchen mitzureden. Deshalb hat die Regierung ein Dekret verabschiedet. Demzufolge benötigen ausländische Unternehmen jetzt eine Genehmigung der Regierung, wenn sie ein französisches Unternehmen kaufen wollen. Und zwar in den Branchen Wasser, Telekommunikation, Gesundheitswesen sowie Energie und Transport. Damit ist klar, dass die Verordnung auf Alstom zielt. Um das Energie- und Transportunternehmen werben nämlich derzeit Siemens und General Electric. Wirtschaftsminister Montebourg rechtfertigt seinen Eingriff als ökonomischen Patriotismus. Eine Formel, die Marine Le Pen als geradezu absurd bezeichnet. Im Ernst, ein amerikanisches Unternehmen auszuschalten, um dann Alstom an ein deutsches zu verkaufen, hat nichts zu tun mit Patriotismus. Und auch die konservative Opposition attackiert Montebourg scharf. ÖMP-Chef Copé findet, der Minister verhindere Investitionen in Frankreich. Das entspricht genau seinem Denken. Dirigismus, Interventionismus, Verleugnung der wirtschaftlichen Realität. Das wird ausländische Investoren abschrecken. Problem für die Opposition, die Verordnung stammt bereits aus dem Jahr 2005, als sie noch selbst regierte. Die neue sozialistische Regierung hat sie jetzt nur ausgedehnt, um auch bei Alstom mitreden zu können. Vergleichbare Regelungen, sagt Finanzminister Sapin, gibt es schließlich auch in Großbritannien und den USA. Warum soll nur Frankreich schutzlos sein, ohne Einfluss? Es geht nicht um Verhindern, es geht um den Dialog mit internationalen Unternehmen. Und dieser Dialog geht weiter. Gestern gab es Gespräche der Regierung mit dem Chef von Siemens. Und heute erklärte General Electric, trotz der Verordnung, den Kampf um Alstom fortzusetzen. Ende offen.
Aus Paris berichtete Andreas Teska. Und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon verabschiedet sich Christina Nagel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.